letztlich für mich sind es halt wirklich die Spieler und dann die Frage, welche Lücken hat das Team? Sind es kritische Positionen? Also Positionen, wo ich sage, die sind elementar, um in der NFL heute zu gewinnen. Und passen die Spieler, die sie geholt haben, da rein?
Hallo und herzlich willkommen zur 203. Folge vom Cover2-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir heute ein Gast, Adrian Franke und der Simon natürlich. Hallo zusammen.
Servus, hi.
Hi.
Ich glaube, Adrian braucht eigentlich keine große Vorstellung als quasi der Journalist im deutschen Football-Geschäft. Aber wer Adrian nicht kennt, ihr werdet seine Sachen natürlich alle unten in den Shownotes finden, der Podcast, Downset Talk, auch eine definitive Empfehlung. Und was mir ganz am Herzen liegt, ich habe heute gesehen, ihr habt eine Spendenaktion gestartet für die Flutopfer, jetzt aus der letzten Woche. Genau. Da werden wir uns auch nach der Folge, werde ich da auch noch für uns beide was hinterlegen bei euch und tolle Aktionen, auf die man hier, glaube ich, hinweisen sollte, findet ihr. Auch alles kann ich gerne auch in die Shownotes packen und ansonsten bei euch auf dem Account, ne?
Genau. Bei uns auf dem Account, Social Media, haben wir es gepostet. Wir haben es auf der Homepage bei uns, also kann man eigentlich nicht verfehlen. Und also, wir sind jetzt schon echt überwältigt, so ein bisschen von dem Support, der da reinkam, muss ich wirklich sagen. Weil wir, also wir haben uns kein Ziel gesetzt, sag ich jetzt mal, irgendwie im Sinne von, ja, die Zahl, die wollen wir schaffen. Ja. Aber ich sage mal so, das, was jetzt schon zusammengekommen ist, wir nehmen jetzt am Donnerstagabend auf, also die Aktion läuft jetzt seit einem Tag im Prinzip. Wenn das Endergebnis gewesen wäre, dann wären wir, glaube ich, auch damit glücklich gewesen. Also insofern vielen Dank auf jeden Fall.
Willst du noch kurz sagen, wo die Spenden hingehen?
Also wir spenden das eben für Hochwasserbetroffene wirklich. So wollen wir das auch platzieren. Es läuft über die Plattform betterplace.org und da soll es dann auch möglichst direkt den Betroffenen zugutekommen, den Helfern vor Ort auch zugutekommen. Genau, so werden wir das ein bisschen dann aufteilen. Wir werden das natürlich auch nochmal im Detail dann alles posten, wie das dann genau verteilt wird. Also, dass wir da auch maximale Transparenz haben.
Sehr gut. Ich meine, Simon und ich waren ja auch mehr oder weniger hier in NRW. Ja. Also nicht direkt betroffen, aber also wenn man bei uns durch unser kleines Städtchen fährt, da sieht es halt auch nicht so aus wie sonst. Das hat
glaube
uns
ich,
auch
ja, glaube ich.
Gut mitgenommen. Aber ja, wir wollen heute mit Adrian über Most Improved Team sprechen. Schon ein bisschen länger in Planung. Jetzt haben wir einen Termin gefunden. Teams, die sich verbessert haben, dazu gleich mehr. Ich wollte am Anfang noch kurz auf so ein paar allgemeine Themen eingehen. Ich meine, jetzt gerade kam ja noch eine ziemlich aktuelle News, was die Veränderungen angeht, beziehungsweise die Voraussetzungen, die die NFL stellt für den Umgang mit Corona in der nächsten Saison. Wirst du auch mitbekommen haben, nehme ich an. Mhm. Wie ist dein Standing dazu aktuell? Also ich meine, wir haben ja, was war der O-Ton mehr oder weniger? Also das geplant ist, eine komplette Saison zu spielen, 18 Wochen, eine 19. Woche wohl nicht dazukommen soll, ein Forfeit entsprechend angerechnet wird, wenn ein Team nicht fähig ist zu spielen aufgrund von Corona. Und ja, darunter sehe ich jetzt gerade auch noch, aktuell sind die Teams bei 78%, was die Impfquote angeht, und über 14 Teams haben schon über 85%. Wie ist dein Gefühl jetzt auch, wenn du zurückblickst auf die letzte Saison und wie sie das gehandelt haben?
Letztes Jahr, ich bin ja fast dazu geneigt, ich neige ja fast dazu zu sagen, letztes Jahr würde ich so einen kleinen Blankoscheck ausstellen. Ich war im Vorfeld der Saison auch skeptisch, wie wahrscheinlich die meisten, dass wir wirklich eine komplette Saison haben werden, in der, also ich dachte schon, dass die NFL es zu Ende spielt, aber ich hätte nicht gedacht, dass alle Spiele gespielt werden, sagen wir es mal so. Ich hätte gedacht, dass irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht im Endeffekt einigt man sich auf irgendein Playoff-Bild und dann hat jeder irgendwie so 12 Spiele gespielt oder sowas und die Playoffs sind dann auch in der Bubble, irgendwie sowas hätte ich gedacht. Also gemessen an den Umständen, wenn wir mal überlegen, wie es letztes Jahr aussah, hätte ich das nicht erwartet. Also insofern auch irgendwo auch ein positives Zeichen für die Liga, für die Spieler, für die Teams. Jetzt ist ja die Marschroute relativ klar, ne? Wenn wir jetzt auf die kommende Saison schauen, die NFL will da keine halben Sachen machen, will dann nicht irgendwie wieder Spiele verlegen müssen und dann wird irgendwie am Mittwoch Mittag amerikanischer Zeit gespielt oder sowas, sondern sie haben es ja wirklich erst mit, sagen wir mal, Goodies für die Spieler, die sich impfen lassen, also so im Sinne von hier, wenn ihr geimpft seid, dann müsst ihr nicht täglich testen und dann dürft ihr mit anderen zusammen essen in den Räumen und ihr dürft zusammen in Kraftraum und so weiter. Und wenn ihr nicht geimpft seid, dann gibt es halt diese ganzen Einschränkungen. Das ist schon mal auf der einen Seite. Und jetzt kommen sozusagen das waren die Goodies und jetzt kommt die Peitsche quasi. Also eben auch wirklich diese Kollektivstrafen dann quasi. Und du, also auf der einen Seite willst du natürlich nicht der Spieler sein, der dann vielleicht schuld daran ist, in Anführungszeichen, dass, weil du ungeimpft bist, dass irgendwie dein Team eine Niederlage dann angerechnet bekommt. Und auf der anderen Seite natürlich für Teams auch ein ganz klarer Incentive nochmal zu sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie auf einer Position unsicher sind, keine Ahnung, unser siebter Offensive Lineman oder irgendwie sowas in der Art, und dann ist vielleicht der Spieler, der geimpft ist, ist der vielleicht der Tiebreaker gegenüber dem, der nicht geimpft ist. Also so blöd es klingt, ja. Aber die Liga ist da schon sehr, sehr konsequent jetzt dabei, wirklich auch dafür zu sorgen, dass keine Fälle auftreten und dass die Saison, wie es läuft oder wie es geplant ist, durchläuft, weil natürlich auch viel Geld dranhängt, klar.
Ja, nee, weil wir waren auch skeptisch. Also wir haben das ja auch in unseren Break-Folgen, also nicht zu den, immer die Folgen zum jeweiligen Spieltag oder sonst auch relativ häufig thematisiert. Also so richtig kritisch fand ich eigentlich nur das eine Denver-Spiel gegen die Saints damals mit halt ohne Quarterback,
ja.
Wo man
ja.
Halt echt so ein bisschen sagen musst, okay, da hatte ein Team wirklich einen definitiven Nachteil. Simon, dein Take zu der ganzen Sache, siehst du das oder wie gehst du oder blickst du jetzt auf die Saison auch eher positiv gestimmt, nachdem wir, was wir gesehen haben?
Ja, auf jeden Fall positiv in dem Rahmen. Ich hätte schon eine Überraschung, wie hart die NFL da durchgreift, also mit so ja, heftigen Regelungen in der Form habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, auch so klar und strikt, wie es entsprechend formuliert ist. Ich habe es mir nicht im Detail durchgelesen. Ich habe jetzt vor der Folge einiges noch dazu gelesen, aber jetzt nicht jede Stellungnahme von der NFL an sich. Aber ja, das ist ein klares Zeichen. Es macht Sinn. Positiver gestimmt bin ich auf jeden Fall in dem Rahmen, was das Durchziehen der Saison angeht. Ich bin gespannt, wie und ob das eine Thematik sein wird. In dem Rahmen, dass ein Team tatsächlich mal forfeiten muss. Weil so wie ich das verstanden habe, geht es ja jetzt erstmal primär darum, wenn ein Team, ja gut, wenn es nicht spielen kann, kann es nicht spielen und der Outback da war, liegt es entsprechend bei dem Team. Wenn wir jetzt zwei Teams haben, die irgendwie ein Outback haben gegeneinander, da bin ich auch gespannt, ob dann die Impfquote entscheidet, wer den Win kriegt und wer nicht. Wäre mal eine interessante Geschichte. Aber Es hängt echt einiges dran. Ich bin gespannt, wettentechnisch und so was, ob dafür entsprechend accounted wird. Irgendwelche, also keine Ahnung, 70% Quote zu 90% Quote, gibt nochmal 0,1 in der Quote, was die Wette angeht, was das Spiel angeht. Bin ich gespannt, aber ich denke mal, das ist ein richtiges Signal in Richtung der Liga und dürfte vielleicht den einen oder anderen noch dazu überreden, muss man ja eigentlich eher sagen. Doch. Sich impfen zu lassen.
Ja. Ja gut, wir werden es sehen. Ich meine, ein Thema, was wir hier alleine, weil es mich halt super krass interessiert, jetzt über Wochen schon begleiten, hatte ich dir auch im Rundown schon geschickt, Adrian, ist die Frage mit Aaron Rodgers. Das ist ja aktuell so ein bisschen in der Schwebe. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass man viel früher Klarheit hat. Wir sind mittlerweile beide auf dem Punkt, haben wir jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, dass wir nicht glauben, dass er noch wechselt, beziehungsweise Green Bay nicht bereit ist, ihn nochmal abzugeben. Andererseits kam jetzt halt auch diese Woche die Meldung, dass er dieses unglaubliche Vertragsangebot abgelehnt hat. Wie ist deine Einschätzung aktuell? Siehst du ihn noch beim anderen Team? Siehst du ihn überhaupt dieses Jahr spielen? Wie schätzt du es ein?
Ich habe ehrlich gesagt meinen Standpunkt dazu nicht verändert in den letzten Monaten. Und der war immer, Rodgers wird sich betont desinteressiert zeigen über den Sommer, mit seinen anderen Sachen machen, jetzt hier golfen mit Brady und so weiter und was er halt sonst so macht. Und sich immer schön in der Öffentlichkeit schön locker geben und halt immer dann sagen, er sagt nichts zur Situation. Und im Endeffekt, glaube ich, wird man sich auf irgendeine Art Vertrag einigen, mit der er leben kann. Und ich vermute, da wird es nicht in erster Linie um das Geld jetzt gehen oder um die Garantien, denke ich. Die Meldung, die jetzt da kam, ist natürlich auch nochmal, liefert noch ein bisschen Kontext, aber ehrlicherweise gab es die Berichte ja schon im Frühjahr, dass es, April, glaube ich, oder sowas, oder Mai kursierte das schon, dass er ein sehr gutes Angebot bekommen hat von den Packers und das ausgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal ein neues war, aber bei Schäfter, so wie er das, also er war ja derjenige, der das jetzt verbreitet hat, klang es jetzt nicht so, als wäre es nochmal ein neues Angebot gewesen. Wer weiß, wie das genau hinter den Kulissen aussieht. Ich denke, für Rodgers ist der zentrale Punkt, dass er wahrscheinlich nach der Saison in irgendeiner Art und Weise sein Schicksal in der Hand haben will. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie man das vertraglich festhalten kann, auf was sich die Packers einlassen und so weiter. Aber ich schätze, man wird sich auf irgendetwas einigen, womit es ein Out gibt nach der kommenden Saison und womit Rodgers dann auch gehen kann. Und um den ersten Teil der Frage zu beantworten, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir Aaron Rodgers sowohl im Laufe des Training Camps irgendwann, vielleicht ein bisschen später, aber im Laufe des Training Camps und in Woche 1 auf dem Feld für die Packers sehen werden.
Ja, ich meine, so ein bisschen mehr Urlaub ist ja auch nicht schlecht.
Das, ja, wenn man halt so viel hier noch Shows moderiert und so, dann bin ich auch irgendwann genau. Müde.
Ja, allgemein, es geht ja jetzt auch wieder los, muss man sagen. Freie Zeit ist so gut wie vorbei. Die ersten trudeln ein in den Training Camps. Für dich, wie sieht's bei dir im Moment aus? Wo bist du in deiner Saisonvorbereitung? Seit wann bist du wieder am Start? Konntest du deinen Urlaub genießen, solange?
Ja, doch. Ein bisschen Off-Season also, war? Ja, also Urlaub konnte ich auf jeden Fall genießen. Ich habe natürlich ein paar andere Projekte nebenher noch teilweise gemacht. Ich würde sagen, im Moment bin ich noch in der sehr lockeren Phase und das ändert sich auch jetzt nicht direkt mit Training Camp Start, weil natürlich ist es dann irgendwie cool, weil wieder was passiert. Aber ehrlicherweise passiert ja auch eigentlich nichts, also nichts, worüber man jetzt großartig berichtet, ist abgesehen jetzt von so ein paar Training Camp Nuggets und wer jetzt vielleicht der Nummer 2 Receiver wird oder wer nicht und so weiter. Insofern, bei mir ist es dann wirklich so, der Start der Preseason ist so das, wo es dann merklich anzieht, wo natürlich die Live-Coverage wieder dazukommt, also wo Spiele stattfinden und wo aber dann auch so die heiße Phase der Saisonvorbereitung und Coverage der Saisonvorbereitung und Vorbereitung selbst auf die Saison losgeht. Also ich würde sagen, wir haben jetzt Ende Juli, noch so zwei Wochen ist noch echt relativ entspannt und dann wird es so schrittweise mehr.
Ja, ihr befindet euch ja auch in den, du und Christoph, in den Division Previews. Und ich denke, das war, als Simon und ich uns Gedanken gemacht haben, wie wir die Offseason gestalten, war es ein ganz guter Punkt, glaube ich, so eine Folge dazwischen zu schieben, weil man einfach die Möglichkeit oder man kriegt einen ganz guten Blick auf das große Ganze und kann jetzt auch einfach mal gucken, wer hat sich denn wirklich verbessert. Weil ich kann ja schon mal vorwegnehmen, wir sind in unserer Vorbereitung auf die Folge so die Teams durchgegangen und wir haben 17 ausgeschlossen, die wir sagen, okay, vielleicht haben sie sich marginal verbessert, aber jetzt nicht so brutal und sind im Endeffekt auf 15 Teams gekommen. Die haben wir dann nochmal gerankt, mehr oder weniger, waren uns bei den Top 4 einig, beim 5. hat es dann so ein bisschen gehakt. Aber da wollen wir jetzt drüber sprechen und wir haben so ein bisschen, klar, die Faktoren, woran macht man so eine Verbesserung fest, weil wir sprechen jetzt halt nicht darum, wer ist erfolgreich, weil nehmen wir mal ein Beispiel von Teams, die wir zum Beispiel rausgenommen haben. 49ers kann man, wenn sie fit bleiben oder die Bills, von ausgehen, dass sie relativ erfolgreich sein könnten nächstes Jahr, haben sich aber vielleicht nicht so gesteigert. Bei den 49ers wird einfach wichtig sein, dass sie fit bleiben und halt die Verletzung oder Verletzungsfluch nicht wieder so eintritt wie im letzten Jahr. Deswegen, ich hatte dir die ja, glaube ich, auch geschickt, die Faktoren, nach denen wir uns orientiert haben, also Roster-Upgrades und Downgrades, und Coaching- und Front-Office-Changes und halt auch Vor- und Nachteile, je nach Abschneiden, höhere Draft-Positionen etc. Dann ist mir eben noch, als ich das Ding nochmal durchgegangen bin, eingefallen, klar, Covid war letztes Jahr ein Thema, dieses Jahr auch, aber vielleicht nochmal unter ganz anderen Voraussetzungen und natürlich auch der Cap, der damit reinspielt, wo Teams oder gewisse Teams, wenn man die Saints nennen möchte, auch deutlich zurückstecken mussten. Welche Faktoren von denen, die wir jetzt genannt haben, beziehungsweise kannst auch gerne noch selber welche nennen, siehst du als so mit die entscheidendsten an, was das Ganze angeht, wenn man auf die Verbesserung eines Teams für die kommende Saison guckt?
Also wenn ich das in der Offseason bewerte, was wir ja letztlich jetzt machen, ist natürlich immer theoretisch irgendwo, schaue ich schon in erster Linie auf die Spieler. Ja. Weil klar, ein neuer Coach kann die absolute Wende sein, aber ehrlicherweise, die meisten, die jetzt irgendwo Headcoach werden, sind eine totale Wildcard. Also das kann halt in ganz viele Richtungen gehen. Selbst die, wo man jetzt vielleicht sehr optimistisch sein mag, also je nachdem, der eine ist vielleicht bei Urban Meyer total optimistisch, der andere bei Robert Saleh. Wir wissen es einfach nicht. Also neue Headcoaches, finde ich, sind nochmal so ein anderes Level von kann in alle Richtungen gehen, dass ich das zumindest weniger gewichte. Also nicht ignorieren, klar, aber weniger gewichte. letztlich für mich sind es halt wirklich die Spieler und dann die Frage, welche Lücken hat das Team? Sind es kritische Positionen? Also Positionen, wo ich sage, die sind elementar, um in der NFL heute zu gewinnen. Und passen die Spieler, die sie geholt haben, da rein? Ich glaube, so kann man es an. Und dann natürlich klar die individuelle Qualität der Spieler, logischerweise auch. Also nur weil man eine Lücke mit einem Spieler schließt, heißt es ja nicht, dass es gleich, dass es auch ein guter Spieler ist. Aber das ist schon das, wo ich am meisten drauf achte.
Ja, wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, hatten wir Jeff Reimbold zu Gast. Den hattest du auch schon mal vor ein paar Jahren im Interview, glaube ich, bei Spox. Ja. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie das bei ihm oder wie er das einschätzt mit oder auch gerade unter dem Punkt neue Headcoaches, wie lange es dauert, bis man entsprechend seine Philosophie und auch sein Roster vielleicht umgebaut hat. Und er hat halt auch schon gesagt, gerade in diesen Zeiten und Covid und halt auch insgesamt oder allgemein gesagt, braucht man da schon 2 bis 3 Jahre. Also ich bin auch der Meinung, dass man den Punkt nicht so hoch gewichten muss, weil da eine gewisse Eingewöhnungszeit eigentlich ja so ein bisschen Gimmi sein muss für die jeweiligen Coaches, bis sie da irgendwie ankommen. Simon, wie von deiner, also ich meine, wir haben es gestern zusammen gemacht, aber von dir, wie hast du da deine Prios gesetzt?
Ja, also genau so wie tatsächlich gesagt, primär die Spieler. Was sind an Lücken da, beziehungsweise primär auch, was ist dazugekommen im Delta zu dem, was auch gegangen ist, auf welchen Positionsgruppen ist das passiert. Na, wenn sie jetzt super Linebacker verstärkt haben, aber dafür, keine Ahnung, ihre ganze O-Line abgeben mussten, ist das natürlich trotzdem Minuspunkt unterm Strich. Das definitiv primär, ich hätte jetzt was gesagt, so 80, 90% und im mehr so Tiebreaker-mäßig das Thema Coaching. Also das sind halt sehr starke Veränderungen, was Abgänge angeht, in dem Rahmen, die gut gearbeitet haben. Das spielt dann vielleicht mehr eine Rolle als, wie Adrian gerade auch sagte, ein neuer Headcoach, der entweder aus College kommt oder das erste Mal Headcoach ist. Ja, es ist ein Gamble unterm Strich, wie es dazu kommt. Gut, wenn die Coaching-Situation vorher schon bescheiden war oder sehr bescheiden war und jetzt kommt mal was Neues, da passen die Jaguars ganz gut rein, dann ist es vielleicht selbst im schlimmsten Fall noch fast ein Upgrade, weil irgendwo das Thema Hoffnung da noch eine Rolle spielt, aber das wird sich dann auch nicht in der nächsten Saison austragen, auch bei vielen Teams, auch bei den Jets zum Beispiel, Robert Saleh, das wird im ersten Jahr wird es schwierig sein, die komplette Philosophie da umzukrempeln und zu etablieren. Das ist halt einfach ein 2-3-Jahres-Job, auch wenn sie häufig nicht so viel Zeit kriegen. Von daher kann man es so groß nicht gewichten. Ist eine super subjektive Einschätzung in dem Rahmen. Aber von daher, es spielt mit rein, subjektiv, mit Fakten hinterlegen kann man das natürlich nicht.
Na, kann man dann erst im nächsten Jahr sehen. Wenn wir jetzt gleich auf die Teams gucken, lasst uns auch noch mal dann schauen, wie weit oder was für die Teams für euch Erfolg wäre. Oder wo man dann am Ende sagen könnte, die haben sich wirklich verbessert und haben Erfolg generieren können. Aber dann willst du mal starten und uns dein erstes Team vorstellen, wo du sagst, da ist aber einiges gut gelaufen jetzt in den letzten paar Monaten.
Ja, kann ich gerne machen. Ich vermute mal, dass ihr das auch mit dabei haben werdet, weil es einfach zu sehr auf der Hand liegt. Das sind die Patriots.
Ja.
Patriots, also du hast gesagt, ihr habt eure auch gerankt. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, aber mir wird es schwer fallen, glaube ich, ein Team über die Patriots zu setzen in der Frage, wer hat sich am meisten verbessert in der Offseason. Coaching-Staff natürlich da insofern schon mal entspannt, weil es bleibt der gleiche Coaching-Staff. Also da wissen wir sozusagen, was wir bekommen. Wir wissen auch, wer die NFL letztes Jahr verfolgt hat, was für riesige Probleme die einfach mit ihrem gesamten Receiving-Core letztes Jahr hatten. Wide Receiver, Jacoby Myers noch so ein bisschen als Erfolgsstory, aber ansonsten eigentlich nichts dahinter. N'Keal Harry ist ein Bust und will jetzt auch weg. Denke auch nicht, dass der im Kader sein wird am Ende. Ob es jetzt per Trade oder per Entlassung ist, mal schauen. Und dann das große Problem war ja wirklich für die Patriots, dass sie einfach keine Chance hatten, mit Tight Ends irgendwas zu machen. Und sie hatten einiges investiert, aber es waren natürlich auch dann Rookies, Drittrunden-Rookies, Dalton Keen und Devin Asiasi, die halt nicht ansatzweise in diese Rolle gehen konnten. Und dadurch haben sie keinerlei Production gekriegt von der Position. Sie haben auch den Spielern letztlich nicht vertraut in diesen Rollen. Sie haben quasi nicht mit 2 Tight End Sets gespielt, was wir zum einen, was wir von den Patriots eigentlich jahrelang immer kannten und was, glaube ich, auch Cam Newton sehr entgegenkommt, wenn man so eine Art Offense spielen kann, gerade im jetzigen Phase seiner Karriere. Und da eben einfach wirklich mal herzugehen und zu sagen, wir holen uns einfach die beiden verfügbaren Titans, die, die was hermachen, so ein bisschen überspitzt gesagt, mit Henry und Jonnu Smith ist natürlich schon eine Ansage. Dann Nelson Agholor noch zu holen als den Speedster, der, den du in die Offense packst, der, der auch eine klare Rolle haben wird. Trent Brown zurückzuholen, wo wir auch wissen, der funktioniert auf Right Tackle in dieser Patriots-Line. Die Line sollte Top 10, Top 5 eigentlich sogar sein, von der Qualität her. Also die Offense, im ersten Moment erstmal egal, wer Quarterback spielt. Ich vermute, dass es erstmal Cam Newton sein wird. Aber die Offense wird deutlich, deutlich verbessert sein. Und das kann man ja sogar noch auf die Defense dann auch noch ausweiten, die ja auch Probleme hatte letztes Jahr, muss man ja auch sagen. Mhm. War nicht alles nur die Schuld der Offense. Und auch da haben sie ja die Baustellen einfach ganz krass erkannt und adressiert. Einmal die Front, Matt Judon zu holen.
Ja.
Genau, Christian Barmore zu holen. Devon Godshaw zu holen, so der typische Patriots-Nose-Tackle. Calvin Neu kommt zurück. Dante Hightower kommt zurück nach seinem Opt-out. Also das ist schon ein riesiger Qualitätszuwachs. Und von den Namen, die ich jetzt gesagt habe, werden ja die allermeisten auch starten. Also das sind ja nicht irgendwelche Spieler, die du holst und die dann eine Rotationsrolle haben, sondern die haben wahrscheinlich in dieser Offseason, jetzt überschlage ich es mal im Kopf, 6 neue Starter insgesamt, 7 Offensive Defense zusammengenommen, geholt. Also das ist natürlich schon eine Ansage.
Ja, und du hättest gerade Coaching Staff angesprochen. Ich meine, man holt auch Patricia zurück, also da als Alternative, beziehungsweise einfach als Experten noch, der dann nochmal unterstützend tätig ist. Aber Quarterback ist natürlich das Thema. Ich weiß noch, wir haben mit Julian Barsch von Saturday Kickoff viel vom Draft drüber gesprochen, wo wir uns auch im Endeffekt alle einig waren, dass Mac Jones vielleicht jetzt im ersten Jahr der ist, der am ehesten starten kann. Du hast jetzt gerade so ein bisschen auf Cam Newton bezogen. Wie schätzt du die Chancen ein, dass Mac Jones vielleicht ihm wirklich da den Platz streitig machen wird?
Also ich sehe das als ein relativ offenes Duell. Ich würde sagen 60-40 für Cam, wenn ich jetzt heute eine Zahl drauf packen müsste. Aber also würde ich voll zustimmen. Mac Jones, das war ja eine seiner Qualitäten sozusagen, dass man sagt, er in einer Offense, die halt gut für ihn, die halt um seine Fähigkeiten herum baut, sollte er recht schnell spielen können. Auf der anderen Seite würde ich auch mahnend da sagen, das Hauptkriterium mit Mac Jones ist ja nun mal die fehlende Athletik, die fehlende Mobilität. Er hat jetzt nicht den Top-Arm und so weiter. Also er ist relativ limitiert in seinen Möglichkeiten. Und ein Problem oder ein Grund dafür, dass die NFL ja einfach sich anders entwickelt auch, also auf der Quarterback-Position, dass wir viel mehr diese Athletik auch als ein Standard, eine Standardeigenschaft von NFL-Quarterbacks mehr und mehr haben, ist oder hängt in meinen Augen auch damit zusammen, dass Quarterbacks so schnell spielen. Also, dass es halt nur sehr selten ist, dass ein Rookie reinkommt und erstmal 2 Jahre sitzt und zuschaut. Ja. Und das Problem natürlich für die Quarterbacks wie ein Mac Jones, die halt wirklich die reinen Pocket-Passer sind, ist, dass du sehr weit sein musst, dass du keine Trumpfkarte in der Hand hast, wenn die Defense dich auf dem falschen Fuß erwischt. Also, nimm einen Kyler Murray, nimm den Lamar Jackson, also oder auch eine Stufe drunter, Justin Herbert zum Beispiel. Die kommen in die Liga und natürlich wirst du Coverages sehen und Blitzes und so weiter, die du noch nie gesehen hast und die dich komplett eiskalt erwischen. Aber diese Quarterbacks können dann halt die Situation retten und Mac Jones kann es nicht. Und deswegen muss er halt auch dann in dem Aspekt super weit sein. Und da bin ich halt dann wieder auch, da würde ich dazu sagen, das Argument wieder ein bisschen umdrehen und sagen, ja, auf der einen Seite müsste er eigentlich so weit sein, aber so weit sein zu spielen, heißt für Mac Jones nochmal was völlig anderes als für Trevor Lawrence beispielsweise.
Warst du ein Freund von dem Pick an 15, dass die Patriots da den Mut in Anführungszeichen in die Hand genommen haben und da Richtung Quarterback gegangen sind und nicht nochmal irgendwie an einer anderen Stelle vom Roster gedreht haben?
Ich fand es in Ordnung da. Ich fand es gut, dass sie dann, das war ja sowieso eine völlig verrückte Draft-Vorberichterstattung mit Mac Jones, und die ich auch sehr regelmäßig kritisiert habe. Und ich hatte auch in keinem einzigen Mock Mac Jones zu den 49ers, kann ich mit Stolz sagen.
Da wird, der Simon unterschreiben.
Dankeschön.
nee, ich habe das auch nie geglaubt und nie verstanden, diesen Hype. Und letztlich fand ich, ist er da gegangen, wo man es ungefähr erwartet. Also so eben Mitte der ersten Runde. Ich hätte ihn jetzt in meinem Ranking noch mal ein kleines bisschen tiefer. Ich glaube, ich hatte ihn Anfang der 2. Runde gegradet oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber, also es ist natürlich dann Quarterback, Positional Value kommt dann oben drauf. An dem Spot würde ich sagen, ist es okay, nicht besonders positiv, nicht besonders negativ.
Ja, wir hatten, du hast es gerade schon angesprochen, die Patriots auch, wenn wir jetzt in unsere Rankings gehen, die waren auch bei uns ganz oben gelistet. Simon, was würdest du sagen, was wäre für die Patriots ein Abschneiden dieses Jahr, wo du sagen könntest, okay, das, was sie getan haben, das hat auch wirklich gefruchtet dieses Jahr.
Das kommt drauf an, ja, wie der Jurist sagen würde in dem Rahmen. Nee, das ist extrem schwierig, weil es wird letztendlich dennoch wieder davon abhängen, wie funktioniert das Quarterback-Play. Da ist dann, wie gesagt, die Frage, die wir jetzt gerade schon diskutiert haben, Mac Jones oder Cam Newton, ich sehe das auch, dass Cam da vielleicht den ersten Step macht. Es wird deutlich einfacher werden für denjenigen Quarterback, der startet, als für Cam letztes Jahr. Vor dem Hintergrund, dass die O-Line weiter steht, ist top, ja, verbessert, hat sie sich vielleicht sogar noch einen Tacken, die beiden Tight Ends, die dazukommen in dem Rahmen. Es wird nur von der Offense abhängen. In der Defense ist so viel dazugekommen, dass die waren zwar letztes Jahr nicht auf einem Niveau, wie man sie kannte sonst, aber auch nicht schlecht, bei weitem nicht, werden dieses Jahr nur noch besser. Bringt ihnen aber nichts, wenn sie schlechtes Quarterback-Play an sich kriegen. Es ist schwierig. Also ich gehe nicht davon aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen. Also das ist definitiv ein Szenario. Ich sehe aber auch ein Szenario, wenn das offensiv so klappt, wie man sich das vorstellt, dass sie da um den Division-Title sogar gegen die Bills kämpfen. Das sehe ich in dem Rahmen auch. Von daher, die Range ist da tatsächlich ziemlich hoch. Ich würde nicht sagen, dass sie so schlecht unterwegs sein werden, wie sie es dieses Jahr waren oder letztes Jahr waren, besser gesagt. Da kommen vielleicht zwei Wins mehr drauf, ein Spiel mehr, aber so eins nur extra, weil sie sich halt wirklich verbessert haben. Das ist so das Minimum, denke ich. Und nach oben ist da im Grunde alles möglich, ne, mit dem Coaching-Stuff, wenn das Quarterback-Play funktioniert, ob es jetzt Cam Newton ist oder Mac Jones, unterm Strich eigentlich fast egal. Mit der Offense kann man was reißen. Dicke Frage ist aber allerdings immer noch in dem ganzen Rost, auch in der Offense speziell, das Thema Wide Receiver. Ja, klar, Nelson Aguilar, eine gewisse Deep Sweat hat bei den Raiders jetzt gezeigt, wie man ihn einsetzen kann. Aber ja, daneben ist es dann halt doch noch sehr rar gesät mit Top-Talent in dem Rahmen. Von daher, außer den Tight Ends im Receiving Corps, hat sich da nicht viel getan, aber das kann einiges bewirken. Ne, viel Run-Game, Play-Action, auch wenn Mac Jones startet, viel aus der Pocket. Ich meine, das haben sie lange gemacht bei den Patriots. Von daher bin ich da recht positiv, dass es eher eine deutlich positivere Entwicklung gibt als stagnieren.
Ja. Adrian, du hast gerade die ganzen Zugänge schon aufgezählt. Was würdest du oder wie würdest du einschätzen? Würdest du eher sagen, die Verbesserung in der Defense, die enorme Verbesserung in der Defense oder die punktuelle Verbesserung, was Simon jetzt gerade angesprochen hat, Receiver Aguilar plus die zwei Tight Ends, was hat deiner Meinung nach den höheren Impact fürs nächste Jahr bei den Patriots?
Ich denke die Offense, weil ich vermute, die Defense wäre allein mit einem Dante Hightower, der zurückkommt und mit dem, was Belichick machen kann, wäre die Defense, glaube ich, immer noch irgendwo im Liga-Mittelfeld. Also sie war ja auch letztes Jahr jetzt nicht schlecht. Sie war halt für Patriots-Standards schlecht, aber es war jetzt keine Defense, wo man sagen würde, das ist eine schlechte Defense. Die Offense war eine schlechte Offense. Also wenn man es im Liga-Vergleich sich anschaut. Und ich glaube, das sind die Spieler, die sie da geholt haben. Wenn das natürlich so funktioniert, muss man immer sagen, bei so vielen neuen Startern dann. Aber ich glaube, das sind halt die Spieler, die die Offense so gut machen können, dass sie eben im Verbund dann mit einer verbesserten Defense auch, dass sie dann auch wieder Playoffs spielen.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team. Simon, wirf mal eins rein.
Wir machen das einfach ganz simpel. Ich bleibe einfach in der Division. Okay. Und nehme mal die New York Jets mit rein, die sich entsprechend stark verbessert haben. Ja, in allem, was eigentlich damit zu tun ist, was in der Offseason so passieren kann. Zum einen Draft. Ich meine, das war eins der ja, uninteressanteren Teams mit dem ersten Pick dieses Jahr. Das hat sich auch relativ schnell herauskristallisiert, aber auch in der Free Agency haben sie einiges gemacht. Na, der Draft war wirklich stark. Elijah Moore, Elijah Vera Tucker, Zach Wilson offensichtlich. Mit Michael Carter holen sie ein Running Back, was ja auch so ein bisschen problematisch war in den letzten Jahren, wo ich ihm gute Chancen zugestehe, dass das tatsächlich was werden kann. Von daher auf wesentlichen Positionen auch verbessert. Klar, Quarterback, man muss den neuen Schritt gehen, ob man jetzt bei Zach Wilson von mehr Talent sprechen kann als von Sam Darnold zum Zeitpunkt, als er gedraftet wurde, würde ich mal so stehen lassen. Die Frage, das ist irgendwo schwierig zu beantworten, aber dann verbessern sie Inside-O-Line, was ein Problem ist. Sie haben letztes Jahr Becken gehabt, wird da deutlich besser. Mit Elijah Mohan sind eine Waffe dazu. Und dann, was sie alles in der Free Agency auch noch getan haben, also es ist einfach eine Masse, wenn man hier mal durchgeht, viel für die D-Line getan, was offensichtlich ist, weil Saleh jetzt Head Coach ist, dass er sich dann natürlich entsprechend irgendwas aufbauen möchte, was so ähnlich, sag ich mal, wie bei den 49ers ist, indem du wirklich viele Depth-Pieces auch in der Line hast. Du holst dir einen Ronald Blair dazu, der mir bei den 49ers eigentlich immer ziemlich gut gefallen hat, Kyle Lawson, Sheldon Rankins, holst du dazu. Das alleine sind schon erstmal ziemlich starke Additions. Winnie Curry, also du holst dir vier Spieler, die definitiv ihren Platz auf dem Platz jedes Spiel finden werden, ob in der Rotation oder als direkter Starter. Und du tust auch einiges für die Offense, für eben Zach Wilson. Du holst Corey Davis, da kann man sagen, was man will, in Anführungsstrichen dazu, ob er die Leistung von letztem Jahr nochmal abrufen kann, nach zwei enttäuschenden Jahren 1 und 2 in seiner Karriere, muss man gucken. Du holst Morgan Moses noch als Right Tackle dazu, auch eine gute Edition in dem Rahmen. Du hältst Crowder, also das ist eigentlich eine Offseason, die wirklich ziemlich gut gelaufen ist. Das wird sie jetzt nicht in die Sphären heben, dass man direkt von einem Playoff-Contender reden wird. Das auf gar keinen Fall, aber das ist auch nicht der Anspruch. Aber es addet so viel Talent in dieses Roster und bessert es an so vielen Stellen auch wirklich aus. Und dann zusätzlich mit der Edition von Saleh, ob er Headcoach kann, dort steht in den Sternen, ja, das ist klar. Aber allein was das Thema Culture angeht, wird es ein riesen Pluspunkt sein im Hause der Jets. Von daher definitiv eins der Teams, die sich am deutlichsten verbessert haben, diese Offseason.
Gehst du da mit, Adrian, was die Jets angeht?
Ja, also ich hatte sie auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es ranken würde. Ich hätte sie, glaube ich, auf jeden Fall Top 3 mit dabei. Mhm. Ja, also kann ich eigentlich vieles nur unterschreiben. Auch, man sieht halt auch die Handschrift, finde ich schon. Saleh, der ja auch in San Francisco viel die Defense über die Defensive Line aufgebaut hat, investiert auch direkt viel in die Defensive Line mit Lawson und Rankins allen voran. Und das sollte ja eine starke Front 4 jetzt erstmal werden. Quinn Williams, der so ein bisschen so ein Mini-Breakout hatte letztes Jahr. Ja. Also die sollten eigentlich schon wirklich so in der Idee zumindest mal das umsetzen können, was Saleh, glaube ich, defensiv machen will. Und dann mag ich es halt für die Jets auch neben den ganzen Verpflichtungen offensiv und den Draft-Picks. Vera Tucker wäre da auf jeden Fall natürlich auch zu nennen für die O-Line. Elijah Moore wird, glaube ich, auch als Rookie eine Rolle spielen. Aber neben den ganzen Picks und Verpflichtungen mag ich es auch, dass man, denke ich, eine Handschrift erkennen wird. Und das war so einer der Punkte, die mich mit Adam Gase immer gestört haben, dass das nicht da gegeben war. Und jetzt kriegst du halt eine Offense aus, also im Prinzip kommt die ja auch mit aus San Francisco. Mike LaFleur wird seine Variante der Shanahan-Offense spielen lassen. Und das wird, glaube ich, zu dem Team auch sehr gut passen. Also sowohl jetzt mit dieser verbesserten O-Line, die werden den Ball effektiver laufen können. Und ich glaube, sie werden ein gutes Play-Action-Passspiel haben, wo Zach Wilson auch seine Stärken hat mit Rollouts und außerhalb der Pocket, aber auch, was einem Rookie-Quarterback natürlich generell entgegenkommt, weil die Reads natürlich leichter werden, wenn du viel aus der Pocket rausgehst per Design. Und dafür haben sie ja eben auch die Spieler geholt. Also Corey Davis hat genau diese Offense in Tennessee gespielt im Prinzip. Ja. Und Elijah Moore ist also eine der Yards-After-Catch-Waffen auch, glaube ich, in diesem Draft gewesen. Insofern, das hat einfach Hand und Fuß. Und ich glaube, das ist was Jets-Fans seit der Weile auch so nicht mal über ihr Team sagen konnten.
Ja. Wie siehst du den Vergleich, den Simon auch angesprochen hatte, zwischen Wilson und Darnold? Klar, ist jetzt schwierig zu sagen, aber wenn du mal dich zurückerinnerst, also ich weiß, dass ich relativ angetan war von dem, was Darnold im College gezeigt hatte und halt auch oft jetzt in den letzten oder um den Trade rum zu den Panthers die Situation vorgeschoben habe und immer noch nicht ganz die Hoffnung bei ihm aufgeben möchte. Siehst du ihn als besseres Prospect an jetzt aus dem College?
Du meinst jetzt im Pre-Draft-Vergleich?
Genau, also, genau.
Ja, muss ich auf jeden Fall sagen, weil ich bei Darnold auf der anderen Seite war. Ich hatte Darnold damals als mein Nummer 4 Quarterback nur in der Klasse. Mhm. Also war bei ihm relativ skeptisch. Ich hatte unter anderem auf jeden Fall Lamar Jackson auch vor ihm. damals. Auch Josh Rosen, muss ich sagen, auch den hatte ich vor ihnen. Und, und Baker Mayfield natürlich. Also das waren die drei, die ich in der Klasse vor ihm hatte. Ich fand halt, was mich bei Darnold immer gestört hat, und klar, die Umstände waren nicht gut, keine Frage, aber was mich bei ihm immer gestört hat, war, dass er selbst total stagniert hat. Nicht nur in seiner Entwicklung als Spieler, sodass man sagen könnte, der ist irgendwie besser geworden oder sowas, sondern auch in dem, dass es einfach genau die gleichen Themen waren, die mich im College auch bei ihm schon gestört haben. Eben diese Inkonstanz, diese inkonstante Accuracy, dass er aus der Pocket heraus nicht gut ist oder nicht konstant gut ist. Und dann hat er halt hier und da diese Highlight-Plays, überhaupt keine Frage, die hat er immer wieder drin gehabt, die hat er auch im College immer wieder drin gehabt. Aber das reicht halt nicht, um eine NFL-Offense vernünftig auf den Rasen zu bringen. Und ich denke, Darnold wird besser spielen, auf jeden Fall besser aussehen in Carolina unter Brady. Aber ja, also ich hatte Zach Wilson definitiv als das bessere Prospect im direkten Vergleich.
Ja, wenn ich jetzt immer reingucke, also ich habe mir bei den Jets aufgeschrieben, wenn es gut läuft, dann sieht man halt genau das, was du gerade angesprochen hast, dieser Switch von, was die Coaches angeht, dass eine Handschrift zu erkennen ist, dass ein klarer Plan zu erkennen ist und dass ja auch einfach eine Entwicklung stattfinden kann und die nicht irgendwie intern gebremst wird. So, das ist, glaube ich, das, für um was es den Jets dieses Jahr gehen muss. Würdet ihr da mitgehen?
Ja, klar, eindeutig. Man hat gar nichts gesehen davon in den letzten Jahren. Und jetzt, ohne dass Robert Saleh jetzt dasteht und dir einen genauen Plan aufzeichnet, weißt du allein schon mit den Verpflichtungen, was Coaches angeht, was Spieler angeht, was da passieren soll. Und ja, wie Adrian schon sagte, das wird insbesondere den Jets-Fans, glaube ich, ganz gut tun und auch eine gewisse Hoffnung geben, auch über das Jahr hinaus und auch Robert Saleh entsprechend so ein gewisses Puffer geben, was das erste Jahr angeht, doch nur so ein bisschen in der Bubble unterwegs ist, auch wenn es entsprechend nicht so erfolgreich ist. Wie bei den 49ers damals, wenn man sieht, wie der Plan aussieht und das aber noch nicht erfolgreich ist, ist man natürlich auch eher gewillt, da mal ein Jahr mehr zu geben, um das Ganze zu entwickeln. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, so wie der Jets Roster, den Division Preview haben wir nächste Woche, von daher, da steht noch ein bisschen was aus, aber das ist ein Roster, mit dem man gut arbeiten kann, mit dem auch Robert Saleh sowohl defensiv als auch die Offensive, womit man sehr gut arbeiten kann und sehr gut spielen kann, auch im ersten Jahr. Und was dann im zweiten Jahr möglich sein wird, das ist eigentlich fast das Interessantere.
Du hast ja gerade schon die Playoff-Contention mehr oder weniger ausgeschlossen. Aber dann gibt es für dich ein Szenario, in dem die Jets ja Richtung Playoffs schielen oder gerade auch in der Division jetzt, wir haben gerade die Patriots angesprochen, plus starke Bills und ein Miami-Team, was up and coming ist. Schwierig, oder?
Ja, sehe ich nicht. Also Jets sind so ein Team, ich glaube, alles, was mehr als 6 Siege wären, würde ich als eine positive Saison, was den Rekord angeht, bezeichnen. Ja. Würde aber im gleichen Atemzug dazu sagen, der Rekord ist für die Jets dieses Jahr, finde ich, relativ irrelevant, in Anführungszeichen. Natürlich willst du nicht 0 und 17 gehen oder sowas, aber diese Art Team, das so wirklich am Boden einfach war und einen kompletten Neustart bekommt, mit komplett neuem Trainerstab, mit neuem Rookie-Quarterback, mit zur Hälfte neuen Offensive Line, mit neuem Nummer 1 Receiver, also wo irgendwie alles neu ist, da ist für mich wirklich die erste Frage, wo entwickelt sich das Team hin? Ist die Headcoach-Wahl die richtige Wahl und ist der Quarterback-Pick der richtige Pick?
Ja.
Das sind für mich die zentralen Fragen. Und ob die dann damit 3 Spiele gewinnen oder 7 Spiele gewinnen, wäre mir jetzt als Jets-Fan in dem Sinne, wenn man jetzt Big Picture draufschaut, relativ egal, solange ich klare Antworten auf die Fragen kriege.
Okay. Gut. Wen hast du noch ganz oben bei dir mit dabei? Wir haben ja deine Nummer 2 noch nicht gehört.
Genau, das wäre dann theoretisch meine Nummer 2, wenn ich so ranken würde, die Giants, das andere New York-Team.
Okay.
Giants gehören für mich absolut mit da dazu. Ein Team, das ich auch viel kritisiert habe in den letzten Jahren, oder insbesondere den GM viel kritisiert habe in den letzten Jahren. Wo ich aber sagen muss, diese Offseason ist wahrscheinlich die beste Offseason, an die ich mich von Dave Gettleman erinnern kann, und zwar im Gesamtpaket.
Latte also liegt nicht so hoch.
Ja, ist richtig. inklusive dieses Draft-Trades, dass sie den Erstrunden-Pick mitnehmen für nächstes Jahr. So ein bisschen die Absicherung, falls das mit Daniel Jones nichts wird, dann hast du zumindest Munition im Draft nächstes Jahr. Was der Offense, also überdeutlich gefehlt hat letztes Jahr, waren Nummer 1 Receiver. Den haben sie geholt mit Kenny Golladay, ein ganz klassischer Ex-Receiver. Was ihnen auch gefehlt hat, war die Offensive Line. Da haben sie nichts gemacht. Da kriegen sie immerhin Nate Solder zurück. Also in dem Sinne eine Verstärkung. Ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, da ist letztlich das Hoffen auf die jungen Spieler, muss man ganz klar sagen. Also da hoffst du, dass Matt Peart, dass Andrew Thomas im zweiten Jahr den Schritt nach vorne machen. Vielleicht auch, ich glaube auch Shane Lemieux zum Beispiel auf Guard. Ich vermute mal, der wird auch als Starter eingeplant. Also, dass diese ganzen jungen Spieler, die haben ja wirklich viele letztes Jahr auch einfach gedraftet, dass die halt im zweiten Jahr den Schritt nach vorne machen. Und das ist für mich die riesige Wildcard mit dem Team. Aber Golladay zu bekommen, ist für mich ein riesen Boost. Du kriegst Saquon Barkley zurück. Kadarius Toney, in welchem Umfang auch immer, der als Rookie schon eine Rolle spielt, aber der, einer der zwei, drei wirklich elektrisierenden Playmaker in diesem Draft gewesen. Und dann ja eben auch die Defense. Also du kriegst eine Dory Jackson, sehr, sehr glücklich, finde ich fast schon. Hast deinen Nummer 2 Corner gefunden. Dazu Aaron Robinson im Draft, der so wirklich ein großer Slot-Corner ist. Also deutliche Upgrades auch für die Secondary. Plus Aziz Ojulari, der Speed-Edge-Rusher, der ihnen auch so wirklich dringend gefehlt hat. Sie haben ja die Leute in der Mitte, haben sie ja mit Lawrence und Leonard Williams. Aber diese wirkliche Speed-Edge-Rusher, das hat ihnen gefehlt. Und in der Kategorie war er für mich auch der Beste im Draft. Also ja, ich finde, die Giants haben nicht nur Baustellen adressiert, wie gesagt, Offensive Line davon ausgenommen, sondern sie haben halt auch wirklich kritische Positionen. Also, wo ich ganz vorhin gesagt hatte, Spieler auf Positionen, die in meinen Augen entscheidend dafür sind, um Spiele zu gewinnen, was halt abgesehen von Quarterback für mich Wide Receiver, Corner und Pass Rush sind. Und genau. Da haben sie überall Starter und zwar teilweise sehr gute Starter in dieser Offseason geholt.
Ja, da wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen, weil ich gucke halt auch immer beim Draft und das ist gerade bei so GMs wie Gettleman, die dann, wie du schon sagtest, auch mal ein bisschen vogelwild waren in den letzten Jahren. Aber hier auch, wie gesagt, Toney für Jones ist wichtig. Ich habe so ein bisschen auch schon Stimmen gehört, dass man Giants-Situation so ein bisschen mit der Drew Lock-Situation vom letzten Jahr verglichen hat, ihm halt so viel wie möglich zur Verfügung zu stellen und einfach zu gucken, jetzt gerade was Receiving angeht. Und dann sieht man halt auch, Runde 2 kommt dann Ojulari für einen Pass-Rush, Runde 3 Robinson. Das sind halt elementare Positionen, wie du gerade sagtest, wo man halt ja gucken muss, dass es da in die richtige Richtung geht und man dann auch rechnend dadurch Erfolg generieren kann. Simon, wie siehst du die Giants? Also, ich meine, die Division immer eigentlich relativ offen. Jetzt geht man erstmal davon aus, dass die Cowboys nächstes Jahr Dak zurückbekommen für eine volle Saison. Kann es da schon, wenn der nächste Entwicklungsschritt auch bei Jones passiert, Richtung Playoffs gehen nächstes Jahr?
Ja, die Division ist immer noch eng. Die Division ist immer noch enorm eng. Die Cowboys haben immer noch dicke Lücken in der Defense. Die bei den Eagles, ja, da sind viele dicke Lücken. Bei Washington wird vieles drauf ankommen, wie stark die Offense performt mit Fitzpatrick. Von daher ist natürlich auch bei den Giants einiges, oder es ist zumindest nicht weit entfernt. Ne, wäre es eine andere Division, wäre ich da pessimistisch, auch noch dieses Jahr, was Playoffs angeht. Kann die Defense das Niveau vom letzten Jahr halten? Reicht das, was man getan hat, für Daniel Jones? Oder ist Daniel Jones, ja, ist er der falsche Quarterback? Das ist halt die wesentliche Frage. Ich sehe die Giants hier nicht als klaren Playoff-Contender in dem Rahmen. Ich glaube schon, dass die Cowboys da mit einem gesunden Dak Prescott noch einen ordentlichen Tacken drüber sind, selbst mit schlechterer Defense. Aber dennoch haben sie sich enorm verbessert, haben viele Pieces geaddet, insbesondere in der Offense. Aber da ist auch das Riesenproblem O-Line. Und das ist eigentlich das Thema, was es Daniel Jones so schwierig gemacht hat in den ersten Jahren. Das hat nämlich definitiv seine Schwächen noch stärker betont, das schlechte O-Line-Play, nämlich den Ball zu protecten. Das wird der ganz wesentliche Part sein, dass Daniel Jones ganz ab davon einige gute Plays oder auch wirklich gute Spiele gemacht hat und insbesondere auch, was tiefe Bälle angeht, einiges gezeigt hat in dem Rahmen. Das verspricht etwas. Aber ich frage mich auch, wenn ja man Golladay holt, der insbesondere auch was Contested Catches angeht und tiefe Bälle angeht, das sind aber halt auch Dinger, wofür du ein bisschen Zeit brauchst in der Pocket. Und ja, ich bin noch nicht überzeugt, dass man ihm in dem Rahmen wirklich, was das Wesentliche angeht, geholfen hat. Ich lasse mich da gerne überraschen. Von daher bin ich dann noch etwas pessimistisch, was die Giants angeht. Aber wenn man rein auf das Personell guckt, was gekommen ist, ist es definitiv ein Team, was sich allein rostertechnisch enorm verbessert hat. Sowohl in der Defense, wenn man Shelton dazu holt, als auch über den Draft jetzt Tony oder Ojulari auch im Draft, was Defense angeht, wo man echt gespannt sein kann, um mal so ein bisschen Pass Rush über die Außen zu generieren. Von daher definitiv ein Team, was wir verbessert haben. Bei uns ist es nicht in den Top 5 gelandet, aber in der Stufe darunter.
Ja.
Von daher, klar, man kann gespannt sein und die Playoffs sind definitiv ein Thema, das aber auch nur aufgrund der ja doch noch recht schwachen Division.
Ja, ja, ein Team, was wir an zwei hatten, das waren die Jaguars. Da würde mich mal interessieren, wo die bei dir gelandet sind, ob du überhaupt jetzt considered hast für die Folge heute.
Also ich habe, sollen wir kurz zählen, 3, 4, 5, 6, 7, ich habe 8 Teams am Ende drin gehabt und ich habe hinten raus schon Fragezeichen dann bekommen. Also eigentlich habe ich 6 bis 7 Teams, bei denen ich wirklich eine starke Meinung habe, dass sie sich verbessert haben. Da habe ich die Jaguars nicht mit dabei. Die wären für mich in der Kategorie dahinter im Prinzip. Und natürlich, man kann das Argument Trevor Lawrence ist natürlich ein starkes. Da müssen wir nicht drum herum reden. Das ist überhaupt keine Frage. Ich mochte einige der Moves, die sie gemacht haben. Aber ich finde auch, dass Jacksonville wahrscheinlich das Team ist in dieser, wenn ich eins nennen müsste, in dieser Offseason, das am krassesten so den Ritt auf der Rasierklinge wählt. Weil ich finde, das fängt an mit Urban Meyer. Der finde ich die riskanteste, und riskant muss nicht schlecht sein, aber riskant halt im Sinne von, könnte voll einschlagen, könnte super in die Hose gehen, von den Headcoaches Verpflichtungen dieses Jahr war. Dann dieses ganze Konstrukt mit zwei ehemaligen langjährigen NFL Offensive Coordinators, Schottenheimer und Daryl Bevel, die da irgendwie beide dann mit am Kochtopf stehen, und Meyer selbst wird ja auch gar nicht die Plays callen, aber es wird seine Offense sein. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr explosive Mischung, wie das gut geht. Und auch die Art Spieler dann letztlich, die sie gerade defensiv geholt haben. Also es fängt mit Shaquille Griffin an. Super, super Up-and-Down-Corner, sehr, sehr, sehr High-Risk, High-Reward-Corner-Typ. Genau wie Andre Cisco, den sie gedraftet haben. Tyson Campbell könnte auch ein bisschen in diese Richtung zumindest gehen. Also, der vielleicht ein bisschen weniger als die anderen beiden. Aber insgesamt, finde ich, ist Jacksonville das Team, wo ich sage, die sind, oder für meinen Ranking sozusagen, waren die mir doch zu sehr Risiko. Deswegen habe ich sie nicht als eines der Teams, das sich in meinen Augen jetzt klar verbessert hat. Auch wenn, wie gesagt, also allein das Trevor Lawrence-Argument würde ich sozusagen in Anführungszeichen durchgehen lassen und sagen, allein damit haben sie sich schon deutlich verbessert.
Ja. Ja, das Ding ist einfach, also wenn man mal guckt, was für Möglichkeiten vor der Offseason da waren, finde ich auch, dass man in der Free Agency so ein bisschen unter den Möglichkeiten geblieben ist, gerade weil andere Teams größere Probleme hatten mit dem Cap als die Jaguars oder auch die Jets, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und dann, klar, der Draft sticht halt für mich an der Stelle heraus. Ich meine, ich bin absoluter Walker-Little-Fan gewesen. Man hat sich da auch sehr auf die ersten zwei Runden fokussiert. Tyson Campbell, bin ich auch eher bei dir, wo ich sage, nicht hundertprozentig, hätte ich an der Stelle vielleicht auch jemand anderen genommen. Aber zum Beispiel auch ein Andre Cisco, der, glaube ich, dem Team relativ viel geben kann jetzt aus Runde 3. Und auch hier, das, was wir gerade angesprochen haben, wenn man jetzt mal Travis Etienne ausklammert, wichtige Positionen angegangen, was aber auch bei einem Roster, was mehr oder weniger, wo wir ehrlich sein müssen, in Trümmern lag, nötig war, da halt auch zukunftsgerichtet neu aufzubauen.
Ja, und generell natürlich, also wenn du die Ressourcen ansprichst, musst du natürlich auch sagen, sie hatten 4 Picks in den ersten 2 Runden.
Ja.
Und dann noch ihren Drittrunden-Pick. Also da hatten sie natürlich auch viel, aber das habe ich da gar nicht jetzt als Maßstab angewandt. Ich würde dir aber zustimmen, dass so gefühlt, also Lawrence würde ich da wiederum fast ausklammern, weil er ist halt so der No-Brainer irgendwie, aber
ja, klar,
gefühlt hätte aus dieser Offseason, fand ich, auch noch mehr bei Jacksonville rumkommen können, vielleicht müssen.
Ich glaube, dass wir hier auch ähnlichen Maßstab wie bei den Jets anlegen können, was einfach die Entwicklung angeht für dieses Jahr. Würdet ihr mir da zustimmen?
Mhm. Ja, also würde ich auf jeden Fall.
Sehr gut.
Absolut.
Ja gut, dann haben wir 4, dann runden wir das Ganze doch noch ab mit einem 5. Team. Adrian, wen hast du noch?
Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht gerankt. Ich kann ja danach noch meine Alternativen sozusagen sagen.
Genau.
Aber ein Team, was für mich halt in dieser Offseason den Sprung vom Playoff-Team wieder zum Contender gemacht haben könnte, sind die Ravens. Ich habe Baltimore recht weit oben einfach, und ich weiß natürlich, dass sie defensiv auch einiges verloren haben, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, aber ich habe sie mit Fokus auf die Offense eben mit dabei, einfach weil ich glaube, diese Offense hat immer noch das Potenzial, special zu sein. Mit der Einzigartigkeit, die Lamar Jackson einfach mitbringt, mit der Einzigartigkeit, die diese Offense insgesamt für NFL-Verhältnisse hat. Und sie hatten halt in meinen Augen zwei klar benennbare Probleme letztes Jahr. Das einmal war das die Interior Offensive Line. Ein Team, was so sehr auf den Run setzt und so sehr über das Run-Game auch kommen will, trotz allem, was Lamar Jackson da mitbringt, braucht eine starke Offensive Line. Das hat sie auch 2019 ausgezeichnet. Letztes Jahr waren sie da so ein bisschen im Umbruch, haben natürlich auch Ronnie Stanley dann auf Tackle noch verloren. Aber es waren gerade auch die Guard oder die Interior Line in meinen Augen. Und da auf Center scheinen sie sich jetzt so langsam zu finden. Dann haben sie Kevin Seidler geholt, für mich ein absolutes Under-the-Radar-Signing in dieser Offseason, ja, der, glaube ich, diese Interior Line deutlich, deutlich besser macht. Sie haben Ben Cleveland gedraftet, der, glaube ich, da auch früh spielen könnte, falls sie dann den nicht mehr haben wollen. Stanley natürlich, der zurückkommt und dann verlieren sie zwar ihren letztjährigen Starting Left Tackle, aber sie holen Alejandro Villanueva, der auf Right Tackle dann im Prinzip das wiederum ersetzen kann, wenn Stanley zurückkommt. Also Interior Offensive Line war so der eine Punkt für mich. Ich glaube, die haben sie in dieser Offseason sehr gut adressiert. Und dann eben Outside Receiver war das klare andere Thema. Und das haben sie ja offensichtlich auch selbst erkannt. Sie haben Watkins geholt, sie haben Bateman gedraftet, sie haben Tylan Wallace gedraftet, die alle in diese Rolle rücken.
Und ich glaube, das muss man fast schon sagen.
Ja, wirklich, ja. Da war ja wirklich auch schon ein Thema vor der vergangenen Saison. Ja. Und ich glaube, das sind die Spieler, die halt diese Offense wieder öffnen. Also die Lamar Jackson und das Run-Game auch wieder effektiver werden lassen, die mehr Räume für Marquise Brown kreieren, der ja eigentlich eine gute Saison letztes Jahr hatte, also eigentlich fast ein bisschen untergegangen ist. Und die, glaube ich, Defenses wieder zwingen werden, auch die Breite des Feldes einfach zu verteidigen. Und das wird, glaube ich, Baltimores Offense wieder auf ein ganz anderes Level heben. Und in meinen Augen sind sie damit auch wieder unter den Top 5 Teams, würde ich jetzt mal sagen, in der NFL.
Ja, würde ich mitgehen. Ja, bei uns war es halt auch so, hat Simon gleich noch was zu sagen, dass wir halt da auch sehr Abgänge gegen Zugänge gestellt haben. Und gerade die Defense-Verluste, die könnten, glaube ich, schmerzen. Dafür aber, wie du schon sagtest, also in der Offense, da hat man halt so viel getan. Ich meine, auch langfristig gesehen, ich weiß nicht, wie positiv man da drauf blicken kann, aber ein Jawan James dafür einfach zu gehen für einen super akzeptablen Preis. Ich meine, wenn man mal überlegt, was Denver für ihn gezahlt hat und wenn man dann überlegt, der würde nächstes Jahr theoretisch wieder spielen, was das für eine O-Line ist, quasi dann auch mit Spielern im zweiten Jahr, du hast gerade angesprochen, die Picks, die auch in Zeit noch dazugekommen sind, das ist schon extrem stark. Simon, deine Einschätzung zu den Ravens?
Ja, absolut, definitiv enorm verbessertes Team, insbesondere auf Basis der Offense. Die Defense sehe ich nicht so als Problem, auch trotz der Verluste ist es halt bei den Ravens trotzdem jetzt mittlerweile eine Historie seit 2008, wo John Harbaugh da ist, wo die in der Defense mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen so unglaublich stark waren jedes Jahr. Und was das Roster und Verluste angeht, ist da so ein gewisser Floor mittlerweile drin in dieser Defense, auch eine Art zu spielen, wie sie auch gecoacht werden, dass A, auch Harbaugh weiß, welche Spieler du haben willst, auch in dieser Defense und worauf du vielleicht hier und da auch verzichten kannst. Also da bin ich trotzdem ziemlich optimistisch und das, was die Verbesserung in der Offense bei der anderen Seite der Waage, sag ich mal, ist doch einen guten Tacken größer als das, was man wahrscheinlich in der Defense verloren haben wird. Von daher bin ich da ziemlich optimistisch. Und das, was möglich ist mit Lamar Jackson, so schon mit der Offense und was sie jetzt an Pieces dazu bekommt, ne, nicht nur im Draft auch Sammy Watkins, das ist enorm. Also das kann so unglaublich abgehen nächste Saison, dass man echt gespannt sein kann.
Ja, gut, wir haben jetzt ein paar natürlich nicht genannt. Du kannst ja gleich noch deine nennen. Es gibt halt ein paar Teams, also auch bei den Bears muss man sagen, Fields meiner Ansicht nach wird ein Upgrade sein. Dann sind die Rams natürlich, die sich mit Stafford offensichtliches Upgrade zu Goff holen. Aber wen hast du denn noch, Adrian, als vielleicht nennenswerte Teams?
Ja, also ich hätte ein Team noch, aber da, also da merkt man schon dann, dass ich mehr sozusagen mit mir selbst argumentiere. Also die ersten vier jetzt für mich, Patriots, Giants, Jets und Ravens, die waren recht safe. Mhm. Ich finde, obwohl ich überhaupt nicht mit den Entscheidungen auf der Quarterback-Position übereinstimme, aber ich finde, Denver muss man schon irgendwie mit nennen,
ja,
weil die halt so viel in dieses Secondary investiert haben und diese Defense müsste eigentlich so gut sein. Ganz davon zu schweigen, dass sie natürlich zwei absolute Superstars zurückkriegen von Verletzungen, Von Miller und Cortland Sutton. Sie haben in die Offensive Line auch nochmal investiert. Ich denke, dass Quinn Meinerts früh starten könnte. Bobby Massey auf Right Tackle eine Hilfe sein kann. Also Broncos für mich, wie gesagt, die gehören schon irgendwie mit dazu, auch wenn ich sie gleichzeitig irgendwo kritisch sehe. Cardinals gehören für mich ehrlicherweise auch dazu in die Liste. Und das allein mit zwei kritischen Personalien, einmal offensiv, einmal defensiv. Rodney Hudson in der Offense, der aus der größten Schwachstelle in einer relativ guten Offensive Line, muss man ja ganz ungewohnt, aber tatsächlich mittlerweile sagen in Arizona, aber aus der klar größten Schwachstelle eigentlich eine Stärke machen sollte auf Center. Und dann eben natürlich J.J. Watt auf der defensiven Seite. Plus dann die Rückkehr von Chandler Jones, plus Zaven Collins, der zumindest mal ein enormes Potenzial mitbringt. Plus Rondell Moore, der, glaube ich, genau der Receiver-Typ ist, der Kingsbury letztes Jahr gefehlt hat. Also Cardinals für mich schon auch ein Team, was von dem auf dem Papier zumindest mal einen klaren Schritt nochmal nach vorne gemacht hat.
Ja, gehe ich mit. Also die sind auch bei uns beide, also sowohl Broncos als auch Cardinals, noch in die Kategorie 2 mit reingerutscht. Mhm. Ich finde halt, also gerade bei Denver hätte ich fast auch schon drauf gepocht, mit in die erste zu nehmen. Aber du hast es angesprochen, haben wir gestern auch kurz drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, also nach der Performance, was Quarterback angeht, ich habe das in der letzten Woche Division Preview gesagt, wenn du deine Scouts zu allen Rookies schickst, in jedem Trade quasi, oder was auch zum Beispiel Stafford anging, genannt wirst als Kandidat, dann war ja Watson und jetzt Aaron Rodgers, und dann da im Endeffekt mit Drew Lock und Teddy Bridgewater dastehst, dann kannst du auf so einer oder auf der elementaren Position nicht von einem wirklich verbesserten Team sprechen, weil meiner Meinung nach wirst du trotz guter Defense wieder an deiner Offense scheitern nächstes Jahr. Also da bin ich sehr gespannt, wie weit Bridgewater, wenn er es denn wird, da zumindest durch eine etwas höhere Ball-Security dann ja den Floor so ein bisschen erhöht. Wen wir noch relativ hoch hatten, waren die Browns. Klar, mit JOK, der dann jetzt dazukommt, der, glaube ich, ganz gut mit denen funktioniert. Ich meine, man macht in der Secondary relativ viel. Man hat wenige Abgänge und halt auch wieder, wo wir beim Thema sind, elementare Positionen. Das Gegenüber von Miles Garrett jetzt mit Jadeveon Clowney, das ist halt schon stark. Und obwohl man bei ihm halt auch nicht hundertprozentig weiß, wie gut er da abrufen kann. Aber für die habe ich mir halt ja auch aufgeschrieben, das kann Richtung Super Bowl gehen nächstes Jahr. Also die Browns, wenn die ihren Weg fortsetzen, jetzt mit Stefanski auch im zweiten Jahr, bin ich schon relativ gespannt drauf und auch positiv gestimmt nach der Offseason.
Ja, also Browns gehören definitiv für mich auch in die Gruppe dann dazu. Wie du gesagt hast, offensiv tut sich ja nicht viel. Beckham kriegen sie zurück, klar, von Verletzungen. Aber die Defense könnte halt vor allem super spannend werden mit den Artspielern, die sie auch geholt haben, was jetzt da auf Safety haben, was Owusu-Koramoah Moore vielleicht für eine Rolle spielen kann in der Defense. Also sehe ich da auch mit. Und dann, das sind halt für mich, das war dann schon so die Kategorie Team, wo ich sage, die sind halt so in einem Teil, Browns für mich dann in erster Linie wirklich Secondary, deutlich besser geworden, deswegen dann vielleicht nochmal so eine Stufe dahinter. Da gehören die Chargers für mich zum Beispiel auch rein, die halt natürlich diese unfassbar miese Offensive Line komplett general überholen und da vier neue Starter reinholen und wirklich von einer der drei, vier, fünf schlechtesten Lines in Richtung Top 10 gehen könnten, wenn es gut läuft, was die Offensive Line angeht. Verlieren natürlich auch wieder einiges an Leuten, gerade defensiv, deswegen jetzt Chargers auch, genau. Melvin Ingram ist dann auch da weg. Also Da ist schon auch einiges an Abgängen, wo ich sage, okay, wiegt sich so ein bisschen auf, aber eben das, was die Browns Secondary halt ist, so ein bisschen die Chargers O-Line. Das ist dann so für mich so die nächste Kategorie so ein bisschen.
Simon, hast du zum Schluss noch ein Team, was wir jetzt noch nicht genannt haben, vielleicht noch einbringen willst?
Die Texans, also Spaß. Lass mal bleiben. Nein, wen ich wirklich noch sehr positiv sehe, sind tatsächlich die Vikings, die im Draft viel Depth geaddet haben. Die zwei Key Pieces sind hier natürlich Wyatt Davis und Christian Darrisaw in der O-Line gesteckt. Insbesondere Wyatt Davis sollte einschlagen, weil Inside O-Line und Vikings die letzten 4-5 Jahre echt ein Riesenthema und nie funktioniert. Sie arbeiten dran, ein ganz wesentlicher Part, plus das, was sie sonst insbesondere in der Defense adden. Sie holen Mackenzie Alexander nach einem Abwesenheitsjahr bei den Bengals wieder zurück. Hat bei den Bengals schlechter gespielt als bei den Vikings. Das dürfte ein Improvement geben, holen Sheldon Richardson von den Browns. Auch Patrick Peterson, auch wenn er schon älter ist und insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr auf dem Niveau gespielt hat, wie man es von früher kannte, dürfte auch eine gute Edition sein. Breland geholt, Woods für die Secondary. Da geht es jetzt schon in die sehr tiefen Parts, aber auch ein Tomlinson für die Line, für die Defensive Line. Eine sehr gute Edition. Von daher, die haben sehr viel getan, wenig verloren tatsächlich in dem Bereich. Ganz wesentlich wird die Secondary sein. Du hast jetzt Alexander, du hast Peterson, dazu hast du zwei Junge mit Dantzler und Gladney. Gladney, diese gedraftet hatten im letzten Jahr. Das kann wieder in Richtung einer deutlich verbesserten Defense gehen. Ist jetzt definitiv ein Tier unter den Top Guys. Aber haben sich halt echt auf vielen Ebenen verbessert. Deswegen hätte ich die jetzt vielleicht noch mit reingenommen. Ja.
Okay. Hattest du die Vikings überhaupt bei dir drin, Adrian?
Also Defense natürlich, keine Frage. Ich habe sie dann nicht in meiner Liste mit drin gehabt. Ich hatte noch ein Team, was ihr jetzt noch gar nicht genannt habt. Da würde mich interessieren, ob ihr die schlechter dann seht als ich oder ob ihr sie jetzt nur nicht genannt habt. Washington für mich ist schon eigentlich auch ein Team, was, finde ich, defensiv sich eher noch mal verbessert hat mit dem, was sie in die Secondary stecken und Jermaine Davis. Mhm. Fitzpatrick ist natürlich inkonstant, müssen wir nicht drüber reden, aber sollte ein Upgrade zu dem sein, was sie letztes Jahr hatten.
Ja.
Und dann halt Curtis Samuel, Diami Brown. Die Humphreys, O-Line, denke ich, sollte ungefähr auf dem gleichen Level bleiben können, vielleicht sich ein bisschen verbessern können. Also Washington für mich in der Summe schon eigentlich auch ein Team, also die hätte ich jetzt zum Beispiel vor den Vikings noch einsortiert.
Ja gut, man zahlt auch noch relativ viel für Flowers, ne, aus Miami, richtig, ja. Holt man ihn noch dazu. Ja, ist auf jeden Fall. Ist bei uns ein bisschen untergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber da hast recht, ein bisschen gesnappt hier an der Stelle. Aber gut, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben. Klar, also dass wir jetzt die wichtigsten abgehandelt haben, haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Dir vielen Dank für deine Zeit, Adrian, dass du mal wieder am Start warst. Nächste Mal gucken wir doch nochmal mit dem Termin. Bisschen langfristiger Plan.
Ja, das ist immer schwierig mit dem Plan bei mir.
Ja, aber kein Problem. Im Endeffekt kriegen wir es ja eh immer irgendwie hin.
Eben. Ja.
Okay, dann sei noch verwiesen. Wie gesagt, alle Infos zu Adrian findet ihr in unseren Shownotes. Vielleicht in eigener Sache nochmal unseren Shop, den wir Anfang des Jahres gelauncht haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du da schon mal reingeguckt? Auch so ein bisschen Football, Football-related.
Ich habe es vorhin, glaube ich, ist mir irgendwas aufgefallen, als ich bei euch auf der Seite war, tatsächlich.
Ja, wie gesagt, da nochmal die Empfehlung. Guck da mal rein. Jetzt ein paar T-Shirts für den Sommer. Macht sich immer ganz gut. Und ansonsten, euch eine schöne Woche. Hören uns dann, denke ich mal, Anfang der nächsten mit der AFC East. Macht's gut und haut rein.
Peace.